Und so war das in Vereinen, in Parteien, über Medien und so weiter. In dem Maße, in dem das erodiert und fragmentiert, bilden sich auch eben einfach eigene Öffentlichkeiten, Nebenöffentlichkeiten und so weiter. Und dann kann das noch so kompetent sein oder so. Aber wenn wir dann eben keine Verbindlichkeit, keine Teilhabe, keinen Konsens am Ende haben, stehen wir alle schlechter da.
Und es ist die Außenpolitik, wenn ich das als Beobachtung mal als Vergleich aufbringen kann, die Außenpolitik, die praktisch zivilgesellschaftlich überhaupt keine Stimme in dem Land hat. Jedenfalls fällt mir im Moment keine Institution ein, die als wirkliche, als, bitte? Amnesty International, genau. Genau, aber auch mit einem Fokus in der Tat, wir brauchen eine, die Zivilgesellschaft braucht eine Stimme in dieser außenpolitischen Diskussion. Herr Stolwe, Sie wollten das sagen?
Die Zivilgesellschaft hat ja Stimmen, zum Beispiel Amnesty International, zum Beispiel Pro-Asyl. Ich hatte heute Morgen, ich engagiere mich da, ich bin im Kuratorium der Welthungerhilfe, die eine ausgezeichnete Arbeit macht. Wir hatten heute Morgen 3 Stunden mit einem Vortrag und Details zu dysfunktionalen Staaten. Was macht man eigentlich in Staaten, die keine Autorität mehr haben? Wie kann man da überhaupt arbeiten? Macht es da Sinn? Diese Institutionen, die Welthungerhilfe oder die anderen dieser Art, oder das ist ja ein Beitrag, wo in die Gesellschaft hineingewirkt wird und wo es sich um Außenpolitik handelt. Beziehungsweise Außenpolitik ist sozusagen der Überbegriff hier für diese ganze Dinge. Ich wäre auch missverstanden worden, wenn ich solche Initiativen, die halte ich für gut. Und Sie haben mit diesem Beispiel zu einem außenpolitischen Problem, haben wir dann ein qualitatives Paper für die eine Seite und ein qualitatives Paper für die andere. Und das diskutieren wir dann. Nur ich warne davor, sozusagen Außenpolitik und außenpolitisches Handeln zu sehr, wie soll ich das sagen, davon abhängig zu machen, was die Mehrheit und die Umfragen bedeuten. Wir haben nämlich auch ein Problem. Es liegt völlig auf der Hand, dass die deutsche Geschichte, unsere Geschichte, zu einer ganz bestimmten Verpflichtung der Friedenssicherung und so weiter. Das ist völlig unbestritten. Aber tatsächlich hat das Ausland, und ich sehe das, also ich habe auch die französische Staatsangehörigkeit und weiß, wie zum Beispiel unser Verantwortungswegtauchen vor militärischer Teilnahme bei uns in Frankreich betrachtet wird. Wir können uns auch, und es ist zu lange in der Öffentlichkeit, es ist natürlich wunderbar, ich kann mich sofort hinter der besonderen Verantwortung Deutschlands wegducken. Ich kann daran erinnern, und es ist ja unsere Schande, wie wir mit Europa umgegangen sind vor 70 Jahren. Das muss man auch so benennen. Deutschland hat Europa massakriert. Und nur, ich kann mich hinter dieser Verantwortung auch in Tatenlosigkeit verstecken. Und wir müssen auch in der deutschen Öffentlichkeit um Verständnis dafür werben, wir müssen sie auch aufklären, dass man alleine mit einer solchen Position in dieser Welt verantwortungslos ist. Und Verantwortungslosigkeit dürfen wir uns nicht ein zweites Mal erlauben.
Frau Brandner, wie groß ist denn die Bereitschaft, vielleicht ist es mir entgangen, aber wie groß ist die Bereitschaft denn im Bundestag tatsächlich solche Fragen strategisch zu diskutieren?
Strategisch diskutieren wir zumindest im Plenum relativ selten. Eigentlich diskutieren wir immer nur einzelne Einsätze, weil dafür gibt es die Mandate und über die muss abgestimmt werden. Das ist übrigens auch etwas, was ich immer wieder kritisiere. Wann haben wir denn die außenpolitische Debatte? Wann haben wir die Debatte zum Verhältnis Amerika-Russland? Die Debatten haben wir nicht. Oder die Debatten zu, was Sie gerade gesagt haben, wie gehen wir denn um in Kontexten von fragiler Staatlichkeit oder nicht mehr existierenden Staaten? Können wir Staaten aufbauen? Können wir das überhaupt? Wie machen wir das? Also diese generellen Debatten, die führen wir nicht. Und natürlich sagen die anderen Fachgebiete, wir diskutieren ja fast jede Woche ein Mandat, das muss ja wohl reichen für die Außenpolitik. Und wenn wir dann sagen, naja, eigentlich müsste man das mal in den Kontext setzen und nicht nur jetzt Syrien diskutieren und dann das nächste Mal vielleicht Libyen, sondern mal gemeinsam über den IS diskutieren. Und was ist denn eine strategische Antwort darauf? Also von daher, ich finde, wir diskutieren nicht genug strategisch im Bundestag und wir bräuchten eigentlich solche Debatten. Und Sie haben gerade, Herr Stoll, ist ja richtig gesagt, ich meine, ich bin keine Französin, aber hat dort lange gelebt und ich kenne sehr gut die Sätze von den Franzosen zu uns Deutschen, wir werden nicht Europa bis zum letzten toten französischen Soldaten verteidigen. Ja, das ist das, was man dort immer zu hören bekommt und es ist ja auch klar, es ist eine Verantwortung, die wir haben. Damit mache ich mich bei mir in meiner Partei nicht immer sehr beliebt. Ja, natürlich muss man da dann trotzdem dazu stehen und die Debatten permanent führen und diese Schwarmintelligenz oder diese, was Sie vorhin angesprochen haben, was ich ehrlich gesagt bei uns vor Ort momentan diskutiere, ist gar nicht die Frage, wie reagieren wir in Syrien, sondern die Frage ist, hungern in Aleppo wirklich Kinder oder nicht? Ja, wenn ich bei uns eine Veranstaltung vor Ort über Aleppo rede und anfangen will zu sagen, was machen wir denn, dann meldet sich sofort jemand und sagt, Frau Brandner, in Aleppo hungert gerade niemand. Das ist alles CIA-Propaganda. Ja, und das, dann haben Sie eine halbe Stunde Debatte über die reinen Fakten. Dann sagen Sie, ja, aber das ist doch Vereinte Nationen, CIA-Propaganda. Aber Deutsches Rotes Kreuz, CIA-Propaganda. Da kommen Sie gar nicht mehr weiter. Und das ist das, was mich manchmal momentan erschreckt. Also deswegen, welche Welten da nebeneinander laufen. Und das sind dann nicht, wo Sie sagen würden, das ist ein totaler Spinner, den gebe ich jetzt mal auf, sondern da ergreift mich dann auch mal der Ärger, jetzt sage ich, das kann doch gar nicht wahr sein, dass so einer mir ins Gesicht sagt, das ist nur CIA-Propaganda. Aber ich glaube, das ist das Niveau, auf dem wir vor Ort gerade diskutieren, wenn wir über Außenpolitik reden. Eine Verschwörungstheorie nach der nächsten.
Vielleicht noch ein kleiner Zwischenruf. Wir haben einen Präsidenten verloren, nämlich Herrn Köhler. Nach einem Interview mit dem Deutschlandradio, der hat eine Selbstverständlichkeit formuliert. Der hat eine Selbstverständlichkeit formuliert und if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Also ich habe nicht verstanden, warum er zurücktritt. Es gab ja noch andere Gründe. Aber wir haben, der Mann ging tagelang durch die Presse. Der Mann wurde tagelang von oppositioneller, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, oppositioneller Politik vor sich hergetrieben. Und wegen einer außenpolitischen Selbstverständlichkeit, dass es nämlich im Interesse Deutschlands liegt, auch die sozusagen Nachschubwege in dieser Welt unter Umständen militärisch zu sichern. Und da gab es eine öffentliche Empörung. Und es gab niemanden, der die andere Position so klar vertreten hat, wie ich sie jetzt hier formuliere.
Ich möchte auf Spieler eingehen, der nicht aus der Deckung kommt, mit dem wir aber die ganze Zeit zu tun haben, nämlich mit Propaganda. Sie haben gerade gesagt, CIA-Propaganda, wir wissen, dass sie aus dem Osten genauso kommt. Wie kann man eine Strategiedebatte, eine Sachdebatte führen, überhaupt sich über Außenpolitik verständigen, wenn man immer jemanden im Rücken hat, der aber nicht sagt, was er eigentlich im Schilde führt und der sich auch nicht zu erkennen gibt? Wird das eigentlich diskutiert im Auswärtigen Amt?
Klar, wobei ich leider nicht das Gefühl habe, dass das gar nicht offensichtlich ist. Also gerade im Fall Russland und so. Ich war vorige Woche noch am Persischen Golf, wo mir arabische Journalisten eben berichteten, welche Kraft Russia Today auf Arabisch entfaltet, wie viele Zuschauerzahlen die kriegen, wie professionell das gemacht ist und so weiter. Und das erleben wir in Osteuropa genauso. Aber es ist eben ein globales Phänomen. Das heißt, so fürchterlich versteckt sind viele Sachen. Ich meine, wir haben ja im amerikanischen Wahlkampf diese Diskussion, wo kommen alle möglichen Enthüllungen her und so. Aber in den Fragen der internationalen Politik, also wo wir gerade im Mittleren Osten und so weiter reden, sind ja dann auch die Produzenten eben schon auch offensichtlich. Nur man muss halt versuchen, ja, das ist das Schwierige. Wie bleibt man selber sauber dabei, wenn man versucht, sich damit auseinanderzusetzen? Da gibt es auch im westlichen Lager, wenn man das sagen kann, ja durchaus auch unterschiedliche Schulen. Also gibt es ja auch andere Traditionen von Spin-Doctoring und so weiter, wie man mit sowas umgeht. Wir plädieren da immer dafür, sozusagen bei unseren Leisten zu bleiben und unsere Methoden anzuwenden. Aber natürlich ist das eine Herausforderung, damit umzugehen. Wie geht man mit Argumenten um, zu sagen, wenn wir das Beispiel gerade hatten, Mosul ist doch wie Aleppo. So. Da muss man diskutieren, ja. Da muss man aber auch die Argumente finden, die
Satz
jemanden
erreicht. Satz von Wladimir Putin.
Ja. Genau, so. Und das ist ja so, deswegen, das ist ja nicht verdeckt, das ist ja ganz offen, wie argumentiert wird. Und das ist eine Riesenherausforderung, wenn man da eben gucken muss, mit welchen Argumenten kann man wen erreichen und wie können wir nachprüfbare Fakten, eigene Fakten bringen und trotzdem an den Mann bringen, auch wenn sie nicht verzerrt und hochgejazzt sind. Aber da steht man manchmal auch ratlos vor, klar.
Christian Preußisberger, junge Leute können immer alles gut, besser und anders. Was würden Sie denn da machen mit einem solchen Player, den man nicht sieht, der mit einmal auftaucht, der die ganze Debatte durcheinander bringt, wo wir festgestellt haben, zum Beispiel, gerade in der Ukraine-Krise war das ganz stark der Fall, dass mit einem Mal wir überflutet werden, nicht von Hörerbriefen, die wir gewohnt sind, ernst nehmen, lesen, sonst was, sondern mit einer geballten Hetze und Schmähkritik und was nicht was, also schlimm, bis hin zu Morddrohungen, wir hatten alles dabei. Da ist also ein Mitspieler dazugekommen, auf den man sich erstmal einstellen muss, der jetzt ja da ist, jetzt kennen wir ihn alle, wir wissen zwar noch nicht, welches Gesicht ganz genau er hat, aber wie diskutieren Sie sowas?
Also grundsätzlich, glaube ich, können Thinktanks da schon eine wichtige Rolle spielen in diesem Bereich. Es gibt amerikanische Thinktanks zum Beispiel, die, wie der Atlantic Council, die gerade während der Ukraine-Krise eine sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht haben, was jetzt die Auswertung von sozialen Netzwerksprofilen zum Beispiel betrifft und somit eigentlich relativ sicher aufgrund dieser Netzwerkbewegungen, aufgrund der verschiedenen Datenspuren, die dort hinterlassen wurden, nachweisen konnten, dass sich tatsächlich russische Militärangehörige auf ukrainischem Gebiet befanden zu der Zeit damals. Also das ist schon eine wichtige Sache, die auch Thinktanks unter Umständen beitragen können, wofür sie aber natürlich die notwendige technische Ausstattung, das technische Know-how brauchen. Auch jetzt beim Europäischen Auswärtigen Dienst wird da inzwischen viel gemacht in dem Bereich, was jetzt so Kontrapropaganda betrifft, also Mythbustering gewissermaßen. Das ist ein wichtiger Punkt. Was jetzt uns speziell betrifft, ist natürlich, wenn das in den Diskurs einsickert. Das, was Herr Beste gerade angesprochen hat. Mosul ist doch wie Aleppo. Solche Gleichsetzungen verlangen von uns eine gewisse Diskursfestigkeit, an die wir nicht mehr gewöhnt waren. Das hat auch mit dieser Echo-Chamber-Nummer zu tun. Ja? Auf meinem Facebook-Stream sagt keiner, Mosul ist wie Aleppo. Das sagen...
Der. Gerade ausreden lassen, bitte.
Ja. Ja. Und dann steht man vor diesem Argument und ist dann im ersten Moment vielleicht erstmal so ein bisschen baff. Ja? Und dann muss man sich aber in diesem Moment dann mit diesem Argument auseinandersetzen, mit den Prämissen, auf denen es basiert, mit den verschiedenen Fakten, die da erstmal irgendwie aktiviert werden. Und dann muss man in der Lage sein, und das ist eben Teil dieses Diskursprozesses, Teil dieses kommunikativen Prozesses, den wir anstoßen wollen, und auch wieder in die Lage kommen, dass man so ein Argument dann unter Umständen auseinandernimmt, dass man es dekonstruiert und dass man es als Chimäre aufdeckt. Was natürlich jetzt bei uns als Think Tank wichtig ist, ist ganz klar Qualitätssicherung. Was unsere Publikation zum Beispiel betrifft, das habe ich ja vorher angesprochen mit dem Syrian Paper Pro und Contra, was jetzt unsere Qualitätssicherung betrifft, wenn es um Fakten geht, würde ich Russia Today wahrscheinlich eher nicht als Quelle zulassen.
Aber wir leben ja, wie das so schön heißt, im Zeitalter des Postfaktischen. Das können Sie darlegen, belegen, argumentieren, solange Sie wollen. Wir werden einen bestimmten Teil des Publikums nicht mehr erreichen. Ich würde wahnsinnig gerne daraus eine Studie machen und dann auch veröffentlichen, wie sich in den letzten 2,5 Jahren etwa die Kommunikation, die Beschwerden gegenüber Deutschlandradio zu seiner Berichterstattung verändert haben. Das ist vor allen Dingen virulent geworden mit der Ukraine. Ich sehe das mittlerweile auch in der gedruckten Presse, dass in unserer Presseschau fast täglich, und Frau Adle, es geht immer wieder um Sie, das neue Deutschland und die junge Welt. Ja, die immer wieder, gut, das ist eine bestimmte Betrachtung der Welt, die halt eben so ist, wie sie ist. Die zeigt aber immer mehr ihre Wirkung. Und am Ende ist es nämlich so eine, da ist diese Meinung und da ist doch die andere Meinung. Und ich habe da Brieffreunde, gelegentlich amüsiert mich das auch mal einem substanziell zu antworten. Ich erinnere mich an Beschwerden, es waren Sie wieder. Es waren ja nie Russen...
Sie haben es jetzt verstanden, ja?
Es waren ja nie Russen aktiv im Osten der Ukraine. Frau Adel hatte damals berichtet, dass sie das nicht nachweisen kann, dass das so aussieht, als wären das so, wie man das als Journalist macht. Man kann nämlich auch als Journalist vor Ort nur das berichten, was man sieht und nicht die große Studie bei jedem Beitrag hinterher schicken. Wenige Wochen später hat selbst Putin gesagt, ja, ja, das waren meine Leute. Und. Es gibt ja immer so. Derselbe Mensch, dem ich das dann geschrieben habe, der hat in einer ähnlichen Frage, da ging es dann um die Krim danach, genau dieselbe Position vertreten. Wenige Wochen später hat Putin gesagt, ja, natürlich machen wir das. Das heißt, sie kommen diesen Leuten nicht bei. Die sind einerseits sind es Menschen, die haben eine bestimmte ideologische Position. Da ist auch alles, deshalb sie können sich nicht auf das Atlantic Council beziehen, denn das ist die CIA. Und sie können sich auch in Deutschland nicht, so ein Brief habe ich kürzlich auch erhalten, nicht beziehen auf die, wie heißt der Laden hier bei uns, Politik und, wie heißen sie?
SWP.
Ja, genau. Stiftung Wissenschaft und Politik, denn die sind von der Bundesregierung finanziert. Das heißt, und die wiederum hängt ja an den Fäden der CIA und der Amerikaner. Also mich amüsiert es mittlerweile, obwohl es natürlich entsetzlich ist, dass man diese Menschen nicht mehr
hat. Wenn ich das mal kurz einmal sagen darf. Wir haben ja zwei unterschiedliche Stränge jetzt auch in der Diskussion gehabt. Auf der einen Seite, das hatten Sie ja gerade mit Ihrem Syrien-Beispiel ganz gut gebracht, dass es, glaube ich, wichtig ist, wenn wir mit Leuten diskutieren, dass wir die Diskussion öffnen und sagen, pass auf, es geht rechts rum, es geht links rum. Wenn man es vernünftig macht, kann man sich so entscheiden, diese Position und wirklich auch Alternativen in der Außenpolitik offen diskutieren. Das ist die Öffnungssache. Gleichzeitig brauchen wir aber auch eine Entschiedenheit, wenn was richtig oder falsch ist. Also Fakten stimmen oder nicht stimmen. Und da, glaube ich, die richtige Balance zu finden zwischen dem Öffnungsangebot und gleichzeitig auch der Entschiedenheit in der Kommunikation, das zu benennen, ist relativ schwierig. Man darf nicht das eine für das andere opfern.
Ich möchte noch einmal mit dem Blick auf die Uhr auf einen Aspekt kommen, der immer wieder angeklungen ist, durch Herrn Freudesberger ja sowieso sozusagen personifiziert hier ist. Das ist die Expertise in den Thinktanks, in den außenpolitischen Instituten. Wir haben erlebt, und da komme ich doch noch mal zurück zur Ukraine, dass Timothy Snyder gesagt hat, er hat mit Entsetzen beobachtet, dass in Deutschland, in anderen europäischen Ländern die Osteuropa-Institute geschlossen worden sind. Er hat die ganze Zeit immer weiter gearbeitet und kam mit seiner Grundlagenforschung zum günstigsten Zeitpunkt überhaupt raus, indem man gesagt hat, die ganze Konzentration, ich mache es jetzt super kurz, die ganze Konzentration auf die Opfer, die russischen Opfer im Zweiten Weltkrieg, verursacht durch Nazi-Deutschland, das ist eine so enge Fokussierung, die der geschichtlichen Wahrheit nicht gerecht wird. Ich will sagen, Snyder hat mit seinen Bloodlands das Werk vorgelegt, das gesagt hat, Osteuropa ist erstens auch die Sowjetunion natürlich, aber die Sowjetunion ist nicht nur Russland. Was wir gemerkt haben, war bis in die allerhöchsten Politikerkreise eine große Verwirrung, ist die Ukraine eigentlich eine eigene Nation? Wer hatte eigentlich die größten Opfer und so weiter. Das heißt, wir haben an diesem Beispiel so schmerzlich mitbekommen, dass uns einfach Expertise fehlt. Und jetzt die Frage, jetzt gibt es Anstrengungen, es gibt neue Institute, die entstehen. Es gibt jetzt auch das Bemühen der Bundesregierung, genau diese Scharte wieder auszuwetzen, sozusagen auszumerzen. Wie hilfreich, wie wichtig ist sowas eigentlich?
Also ich halte es für extrem wichtig. Sie haben vorhin gesagt, bei den Politikwissenschaftlern rutscht man so ab in Orchideenfächer, aber das sind ja die wir brauchen. Ja? Also das ist ja, wir brauchen ganz viele Orchideenexperten, die sich in einzelnen Ländern wirklich tief auskennen und das nicht als belächelnd, was du machst, du kennst dich nur in Südostasien aus, sondern Wahnsinn, du kennst dich in Südostasien aus. Ich glaube, wir brauchen das dringend. Es geht übrigens nicht nur um regionale Expertise, sondern auch um zum Beispiel die Frage, wie baue ich einen Sicherheitssektor wirklich um? Wie klappt das? Also die breitere Forschung auch. Wie reformiere ich denn eine Polizei? Können wir das? Diese Friedensforschung. Dazu gibt es übrigens eine Stiftung, die immer noch nicht das zugesagte Stiftungskapital hat, Deutsche Stiftung Friedensforschung. Da werden die Gelder gespart, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wir bräuchten mehr Wissen darüber, wie man nachhaltig Frieden in Ländern gestalten kann. Regionalexpertise. Ich hatte es übrigens damals sehr bedauert, dass bei der Deutschen Welle die Sprachen abgebaut wurden. Ich fand es total falsch, die Balkansprachen. Da habe ich gesagt, Mann, wir werden in ein paar Jahren werden wir es bereuen, dass wir dort nicht mehr die Leute haben, die Expertise. Sehr kurzfristig Gelder gekürzt. Und ich glaube, ich sage immer, wir rufen die häufig an. Wir nutzen die Expertise. Und gerade bei der Ukraine-Krise gab es ja so viele falsche Fakten, die zirkulierten. Und unsere Büros machten teilweise ja nichts anderes als Fact-Checking. Und es gab nicht genügend Leute, die Fact-Checking machen konnten für die Geschwindigkeit, mit der permanent neue Geschichten aufgetaucht sind. Und ich glaube, da muss man, wenn man weiß, mit solcher Propaganda wird bewusst von einer Seite gespielt, dann können wir ja nicht eine Gegenpropaganda aufbauen. Aber wir müssen die Expertise aufbauen, die damit umgehen kann. Und ich glaube, die haben wir noch nicht in ausreichendem Maße.
Jetzt würde ich gerne öffnen. Wir haben ein paar Minuten noch Zeit. Oder vielleicht nehmen wir sie uns, wenn wir dürfen. Ja, ja. Ja. Fragen. Sie habe ich gesehen, in der Mitte. Programm habe ich nicht. Kriegen wir ein Mikrofon in die Mitte des Saals? Können wir bis 18 Uhr machen, oder?
Christoph Heinemann vom Deutschlandfunk, guten Abend. Die Außenpolitik hat ja die Innenpolitik längst erreicht. Wir haben eine Pegida, wir haben die angeschlossene Partei, die die Grenzen schließen wollen, die gar nicht wahrhaben wollen, was da draußen passiert. Wir haben eine türkische Pegida in Deutschland, die wie zuletzt bei uns in Köln passiert, die Todesstrafe für ihr Land herbeibrüllt. Und eine kurdische Freundin sagte mir neulich noch, du machst ja gar keine Vorstellung, wie populär das, was Erdogan da zu Hause macht, bei vielen Türken, die hier leben, ist. Wir haben Russlanddeutsche, Teile der Russlanddeutschen, die den Tod unserer Lisa betrauern. Mit dem kleinen Schönheitsfehler, dass Lisa nie tot war. Wir haben die Putin-Verehrung ganz links und ganz rechts. Und jetzt würde mich interessieren, Frau Brandner, wie gerade jetzt im Wahljahr oder im bevorstehenden Wahljahr, wie verführerisch ist es, diesen Leuten Zückerchen zu geben und zu sagen, okay, diese Stellen oder diese Wählerstimmen, die umwerbe ich gern, die brauchen wir. Es wird ja knapp werden wahrscheinlich im nächsten Jahr. Und inwiefern wird das den Kurs und den Diskurs der Außenpolitik verändern. Dankeschön.
Frau Brandner, ein ganz wichtiger Aspekt hat auch bei Frau Kreide ja schon mal angeklungen. Außenpolitik ist vermehrt Innenpolitik und umgekehrt.
Die Versuchung ist groß. Leider. Ich hoffe, dass einige und noch ein paar mehr, der widerstehen und auch bereit sind, nach rechts und nach links die Abgrenzung zu machen. Oder besser am Ende diesem Kreis. Ja. Das ist aber wirklich nicht so einfach, weil man merkt auch, dass es ja auch mehr werden. Und die Frage, sozusagen, kann man die alle aufgeben? Da bin ich ja immer noch, ich sage, nee. Ja, also das können wir nicht, weil es sind zu viele dafür. Und von daher ist für mich immer nicht nur die Frage, wie können wir denen nicht nur Zückerchen hingeben, sondern wie können wir Teile von denen auch wieder zurückholen? Das finde ich eigentlich noch die mindestens genauso wichtige Frage. Und wir hatten neulich eine interessante Debatte mit unseren österreichischen Kollegen dazu. Die Debatte van der Bellen-Hofer ist ja auch in dem Sinne sehr polarisiert, hat viele dieser Aspekte in sich. Und da wurde uns von österreichischen Kollegen immer gesagt, ihr müsst einfach eure Haltung so hart haben, weil alles andere, sagten die, ist wie harte Drogen. Ja? Sie müssen immer mehr nehmen, uns löst aber am Problem nichts. Und die haben gesagt, sie müssen wegkommen von diesem mehr geben und so, sondern müssen sie jedes Mal mehr geben, sondern eher die echten Probleme anschauen. Und da haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, aber das ist ja dann die innenpolitische Frage. Und ich weiß nicht, ob wir die große Debatte gehen wollen, aber ich glaube, dass, wenn wir die nicht beantworten, dann brauchen wir über die außenpolitischen Dimensionen, davon wird sehr schwierig.
Das ist übrigens eine Frage, die sich die Journalisten stellen müssen. Ja. Springen wir über das Stöckchen, was hochgehalten wird? Und wie springen wir über das Stöckchen, was hochgehalten wird? Wir können Nachrichten und Entwicklungen niemals unterdrücken, dürfen wir niemals machen. Ja. Die Frage ist, wie und in welchem Ausmaß wird damit umgehen?
Diese Frage haben wir unseren österreichischen Kollegen genau gestellt. Wann sollen wir über einen AfD-Spruch, also wenn Herr Höcke wieder irgendwas sagt, sofort negativ darauf reagieren und wann auch einfach schweigen? Und Sie haben gesagt, in Ihrer Erfahrung sei mittlerweile Schweigen meistens besser. Okay. So, also das, wir sind da ja selber am Suchen. Ich würde nicht behaupten, dass wir die Antwort haben. Wir fragen nur, sagen wir, Kollegen aus anderen Ländern, die schon ein paar Jahre mehr Erfahrung damit haben und die gesagt haben, deren Spiel zielt ja darauf, dass wir uns darüber empören. Dann haben sie nochmal eine zweite Chance zu sagen, so haben wir es eigentlich doch nicht gemeint. Und dann sagen sie doch, doch. Und dann können die nochmal das dritte Mal sagen, so haben wir es aber gemeint. Und dann geben sie denen 3 Chancen, sich zu positionieren, ja, indem sie mitgespielt haben. Und das ist die Frage, wann man das zulässt und wann man dann auch einfach sagt, wir machen das jetzt nicht. Und dadurch haben sie vielleicht einmal was gehabt, aber nicht 3 Aufschläge. Das ja, aber haben wir auch nicht die perfekte Antwort. Aber das waren so ein bisschen die
tendenziell
eher Schweigen.
Frau Bahn, vielleicht noch der eine Aspekt, dass Außenpolitik, das hat jetzt in der Debatte nicht eine Rolle gespielt oder nur am Rande, auch zurzeit unglaublich Migrationspolitik, ja, ist nur das, was wir einmal gesagt haben hier. Die nächste Frage.
Noch eine Wortmeldung.
Ich hätte noch eine Frage, weil das irgendwie noch gar nicht geklungen hat. Vielleicht nicht eine Frage, die sich an Deutschlandfunk richtet, aber außenpolitische Kompetenz, wie weit schlägt sich das denn zum Beispiel in den großen Fernsehanstalten in Sendeterminen noch nieder? Also ich bin total froh, dass es die Mediatheken gibt. Denn dort, wo zum Beispiel im ZDF das Auslandsjournal gelandet ist, bin ich unter der Woche nicht mehr wach. Also da läuft um 20.15 Uhr irgendwie ein dramaturgisch geschickt inszenierter Konflikt, welcher der 2 Handymarken besser ist. Oder es werden große Handelsmarken überprüft, also das Supermarktsortiment einer kritischen Betrachtung unterzogen. Aber das Auslandsjournal ist, wenn Champions League ist, kurz vor Mitternacht. Ja. Und das hat Folgen, glaube ich.
Das war ein Statement, ne?
Ja, ja. Gut.
Okay.
Das war eine Frage. Außenpolitische Diskurse in Medien finden entweder eben in Programmen statt, die einfach, ich bin Gemeinschaftskundelehrer, natürlich höre ich Deutschlandfunk, aber man darf sich ja keine Illusionen machen, welche Breitenwirkung dieses Programm hat. Verglichen damit, was die großen 2 Fernsehanstalten an Entscheidungen treffen, welche Themen sie an welchen Sendeplatz setzen.
Ich habe dazu eine Meinung, aber bitte ersparen Sie dem Intendanten des Deutschlandradios die öffentliche Äußerung seiner Meinung zu diesen Fragen. Ich kann nur sprechen für mein Haus und wir haben täglich eine Außenpolitik-Sendung. Wir haben einen hohen Anteil an der Außenpolitik. Es gibt allerdings etwas, was ich noch gerne hätte und was interessanterweise nicht machbar ist. Ich habe die Frage gestellt an die Kollegen, ich hätte gerne einmal am Tag eine 10-minütige Nachrichtensendung, die eine echte internationale Nachrichten ist. Denn wir betrachten tatsächlich Außenpolitik fast ausschließlich durch die nationale Brille. Und dann, ich habe um Prüfung gebeten. Und wissen Sie, was herauskam? Wir können das nicht machen. Und zwar deshalb, weil alle unsere Nachrichtenagenturen sind, die natürlich für Deutschland gemacht sind, und die deshalb dieses deutsche Interesse sozusagen dort bereits haben. Wir haben zu wenige Kollegen, die darauf trainiert sind, einen anderen Blick zu haben, weil wir deutsche Journalisten haben alle diesen Blick. Nähe, Nutzen, Öffentlichkeit. Die internationale Presseschau ist aber eine kleine Korrektur. Nur so etwas wie den BBC World Service können wir nicht leisten, weil wir dazu die Menschen nicht haben. Die BBC kann in den großen Topf von Journalisten aus der ganzen Welt hineingreifen, die muttersprachlich Englisch sind, und der World Service wird weiterhin so bleiben. Und für mich war das Verblüffende, wir werden das, was ich mir eigentlich vorstelle an internationalen Nachrichten, hat mir dann unser Nachrichtenchef eindeutig nachgewiesen, und der Programmdirektor war vorhin noch da, das können wir uns gar nicht leisten, das geht nicht. Wir müssen etwas ganz Neues aufbauen und das können wir nicht finanzieren.
Jetzt war hier vorne eine Frage. Ja, genau.
Ich wollte trotzdem noch mal auf das Stichwort unserer Vergangenheit darauf zurückkommen. Und zwar, ich war heilfroh, also ich habe mir aus der Seele gesprochen, im Libyen-Konflikt, dass also unser damaliger Außenminister sich bei der UNO der Stimme enthalten hat. Und zwar, es ist wirklich die Frage der Verantwortung, ist natürlich schwer aufgrund dieser historisch einmaligen Situation Holocaust. Adorno sprach von Singularität, insbesondere auf die jüdische Bevölkerung. Und inwieweit kann man, insbesondere wo ganz klar Interessen Israels eine Rolle spielen und so weiter, da noch so unabhängig sein, eine unabhängige Außenpolitik, ist schwierig. Und von daher speist sich auch eine gewisse Zurückhaltung in der Bevölkerung, also zumindest in der aufgeklärten Bevölkerung. Also jetzt nicht, ich will mal die Troll und so weiter mal außen vor lassen, aber da speist sich sehr viel. Und ich denke, diese aufgeklärte Skeptiker, so zu bezeichnen, die vielleicht in einen Diskurs mit einbeziehen, das finde ich ein gutes Beispiel dafür, was Sie oder auch hier vom Außenministerium, um zumindest im Dialog mit jüdischen Gemeinden oder zumindest den Vertretern, mit anderen, die also genau vor dem Hintergrund eben unserer Vergangenheit, insbesondere wo wir so ganz klar unmittelbar auch Leid zugeführt haben, dass man da zumindest versucht, das ein bisschen zu überwinden.
Frage oder Statement?
Statement. Nee, ich wollte das mal fragen. Also,
weil ja, gut, dann
sofort
Frage
sofort die Verantwortung.
Ja? Also, dann Frage verstanden.
Wie sowas organisiert werden könnte, speziell an Sie und auch an
das Außenministerium. Also, ich würde sagen, was unsere Geschichte uns ja auch lehrt, ist, es gibt da auch keine einfachen Antworten. Wir können auch nicht dabei bleiben, dass wir sagen, sorry, wir hatten den Holocaust, wir sind jetzt raus aus dem ganzen Geschäft der Gewaltanwendung, sondern muss man eben gucken, beim Kosovo-Konflikt gab es ja bei den Grünen auch diese Debatte, nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, was ist jetzt eigentlich die Maxime, mit der man da rausgeht, aber die stellt sich ja im Prinzip in jedem Konflikt immer selber. Und wie Herr Stoll ja auch gesagt hat, wir müssen eben auch gucken, dass wir keinen Sonderweg daraus ableiten, dass wir immer sagen, wir können, wie gesagt, die Geschichtskarte ziehen und übernehmen keine Verantwortung, keine militärische. Also sagen wir so, wir sind damit eine Schraubendrehung weiter als andere Nationen durch diese spezielle Erfahrung, aber das entbindet uns nicht davon, dass wir in jedem Einzelfall wieder abwägen müssen, wie die Kosten des Handelns und wie die Kosten des Nichthandelns sind. Da ist uns das eine Leitlinie, aber das gibt uns keine fertigen Antworten für jeden einzelnen Konflikt, ob das Libyen, Syrien, wie auch immer, Intervention oder Nicht-Intervention ist oder Mali.
Frau Brandner ist so lebhaft neben mir.
Also ich war für den Libyen-Einsatz und ich hielt und halte die Enthaltung auch für falsch. Was danach passiert, das ist viel falsch, dass man nämlich nicht den Aufbau betrieben hat und dass die Europäische Union zum Beispiel aus Benghazi ihr Büro abgezogen hat. Da ist ja so viel schiefgelaufen, dass sich Franzosen, Italiener und Briten eher um Verträge mit der libyschen Regierung geschert haben als um Aufbau von Strukturen. Kann man viele Details sagen. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine ehrlichere Debatte darüber, was kann ein Staat, Deutschland oder die Europäische Union in solchen Ländern erreichen? Was sind Möglichkeiten und wie können wir da auch besser werden? Also ehrlich auch über Begrenztheiten diskutieren, was wir auch nicht verändern können. Andererseits auch aufzuzeigen, wo wir besser werden müssen. Ganz kurzes Beispiel, Polizei ist immer mein Beispiel. Polizeiaufbau, Staatsmonopol. 13.500 im Rahmen der Vereinten Nationen. Von den 13.500 sind 24 Deutsche. Da können wir als Deutsche mehr machen.
Jetzt ist Herr Freudelsberger ausdrücklich angesprochen worden, noch zu antworten. Das soll er bitte noch tun.
Herr Schmidt, Sie sind 39, oder? Dann kommen Sie auf jeden Fall vorbei.
Altersgrenze 40. Nein, nein, es geht um die Altersgrenze 40.
Es geht jetzt nur kurz, Entschuldigung, war ein Witz. Es geht darum, uns geht es genau um solche Dinge. Ja. Ihre Position, so sehr ich sie unter Umständen persönlich nicht teilen mag, so sehr muss ich sie aber auch als solche anerkennen und so sehr habe ich das Gefühl, dass sie auf jeden Fall, dass sie ihre Position gut vertreten können, dass sie ein Argument dafür haben. Ja. Deswegen müssen wir in diesen Diskurs eintreten. Und da sind wir persönlich jetzt in unserer Organisation, wären wir genau die richtigen Ansprechpartner, dass wir eben verschiedene Leute zusammenbringen, die verschiedene Positionen zu genau dieser Frage, was bedeutet der Holocaust, oder diese Geschichte des Holocausts für die heutige Verantwortung Deutschlands in Europa und in der Welt gemeinsam erörtern könnten. Aber dann müssen Sie auch offen sein, dass Sie mit Meinungen konfrontiert werden, die eben unter Umständen der Ihren diametral gegenüberstehen.
Meine Meinung ist nicht gefestigt, also ich bin da sehr...
Umso besser.
Jetzt... Gut. Ist das Ende der Diskussion erreicht? Sie haben draußen weiter die Möglichkeit, in den Disput zu treten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und ja, schön, dass Sie hier waren.